Zwischen eindrucksvollen Verheißungen und schockierenden Gerichtsankündigungen zeichnet 5. Mose 28 ein sehr scharfes Bild davon, wie ernst Gott sein eigenes Wort nimmt. Wer diesen Abschnitt liest, spürt, wie eng Gottes Segen mit dem Hören auf seine Stimme verbunden ist und wie real seine Züchtigung ist, wenn Menschen sich hartnäckig von ihm abwenden. Gleichzeitig zieht sich wie ein roter Faden hindurch, dass Gott sein Volk trotz aller Strenge nicht fallen lässt, sondern es durch seine Wege vorbereitet, damit sein Ziel mit Israel und der Gemeinde sicher erreicht wird. Segen, der einholt, Gottes Gnade im Gehorsam. Mose 28 zeichnet ein Bild, in dem der Segen nicht bloß von Ferne winkt, sondern das Volk einholt. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, gehorchst. Die Formulierung ist erstaunlich, Israel läuft dem Segen nicht hinterher, der Segen läuft Israel nach. Dahinter steht kein kaltes Belohnungssystem, sondern das Herz eines Gottes, der sich seinem Volk zuneigt und es als heiliges Volk für sich selbst abgesondert sehen will. Segen heißt hier, Gottes Gegenwart legt sich über alle gewöhnlichen Lebensbereiche, Feld und Stall, Eingang und Ausgang, Vorratskammern und Regenzeiten. Wenn der Alltag des Volkes gelingt, ist das sichtbare Spur seiner Nähe, nicht nur Ausdruck guter Organisation oder günstiger Umstände. Wenn die Kinder Israels der Stimme Jehovas, ihres Gottes, getreu gehorchten und fest entschlossen wären, alle seine Gebote zu tun, würde er sie hoch über alle Völker erheben, und alle Segnungen würden über sie kommen und sie ereilen. Darum ist der Gehorsam, von dem 5. Mose spricht, nicht zuerst moralische Leistung, sondern Antwort auf ein Bundesverhältnis. Gott stellt sich zu denen, die auf seine Stimme hören, weil er sie als Träger seines Namens in der Welt kenntlich machen will. Jehova wird dich zu einem heiligen Volk für sich aufstellen, und alle Völker der Erde werden sehen, dass du mit dem Namen Jehovas genannt bist. Im Licht des neuen Bundes wird diese Linie vertieft, nicht abgeschafft. In Christus hat Gott uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet. Dieser Reichtum ist uns in Christus geschenkt, noch bevor wir etwas tun. Und doch entfaltet sich dieser Segen konkret im Raum des Gehorsams und Vertrauens, im Umgang mit Besitz, in Beziehungen, im Verborgenen des Herzens. Gottes Warnung vor anderen Göttern ist deshalb immer auch Gnade, er ruft weg von Kräften, die versklaven, hin zu der Freiheit, in der sein Wohlgefallen erfahrbar wird. Wer so lebt, entdeckt im Rückblick oft staunend, wie ihn der Segen eingeholt hat, wo er selbst nur schwach zu antworten wusste, und gewinnt Mut, dem Ruf Gottes auch auf den nächsten Schritten zu trauen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme Jehovas, deines Gottes, gehorchst. Jehova wird dich zu einem heiligen Volk für sich aufstellen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote Jehovas, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen wandelst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass du mit dem Namen Jehovas genannt bist, und sie werden sich vor dir fürchten. Wenn Gottes Segen nicht wie ein Lohn, sondern wie eine Person beschrieben wird, die uns einholt, öffnet sich ein anderer Blick auf Gehorsam. Gehorsam wird dann weniger zur Anstrengung, etwas zu verdienen, sondern zum stillen Einverständnis mit einem Gott, der uns schon längst entgegengekommen ist. Es entlastet, zu wissen, seine Absicht ist, uns als sein heiliges Volk sichtbar zu machen, nicht indem wir glänzen, sondern indem er sich zu uns stellt. Das kann den Mut stärken, auch in kleinen, unscheinbaren Entscheidungen auf seine Stimme zu hören, im Vertrauen, dass seine Gnade darin weiterreicht, als wir es überblicken. Fluch und Züchtigung, Gottes Strenge als Ausdruck seiner Treue. Wer die langen Fluchpassagen in 5. Mose 28 liest, spürt die Schwere, mit der Gott von vertrocknetem Himmel, von Niederlagen, Krankheiten und Zerstreuung spricht. Jehova wird den Regen deines Landes in Staub und Asche verwandeln, vom Himmel wird er auf dich herabkommen, bis du vernichtet bist. Diese Worte lassen sich nicht in Harmlosigkeit auflösen. Sie zeigen, wie ernst Gott den Abfall seines Volkes nimmt. Und doch ist diese Strenge nicht Laune eines unberechenbaren Herrschers, sondern Ausdruck seiner heiligen, konsequenten Liebe. Paulus fasst dies mit einem knappen, aber gewichtigen Satz zusammen: Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Beide gehören für ihn untrennbar zusammen. Diese Flüche machen deutlich, wie streng Gott in seinem Gericht ist. In Römer 11,22 verweist Paulus auf diese Strenge. Weil Gott gegenüber denen, die rebellisch sind, hart vorgeht, müssen wir ihn fürchten. Alle Flüche, die die Kinder Israels trafen, stellten die Durchführung göttlicher Regierungsmaßnahmen an ihnen dar, damit Gott schließlich seine Ökonomie mit ihnen vollbringen konnte und so bewies, dass er der Gott ist, der seinen Willen für immer nicht ändern wird. Die Geschichte Israels bestätigt, was 5. Mose 28 ankündigt: Niederlagen, Exile, Zerstreuung unter die Völker und zugleich ein geheimnisvolles Bewahrtsein dieses Volkes über Jahrhunderte. Gerade die Flüche werden so zu Regierungsmaßnahmen Gottes, durch die er sein Volk nicht aufgibt, sondern unter Schmerzen zu sich zurückruft. Hebräer 12, 6 drückt dieselbe Realität im Blick auf die Gemeinde aus: Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. Züchtigung ist kein Zeichen dafür, dass Gott sich abgewandt hätte, sondern dass er eine Beziehung nicht preisgibt. Wer seine Strenge erfährt, begegnet demselben Gott, der in seiner Güte Sünde annimmt. Dass Israel trotz aller Gerichte als Volk existiert und Gottes Verheißungen noch tragen darf, macht deutlich, seine Treue bricht nicht an menschlichem Versagen. Das kann auch im persönlichen Leben trösten: wenn Gott Wege der Zurechtbringung zulässt, verfolgt er damit nicht unsere Vernichtung, sondern unsere Reifung. Seine Hand mag fest sein, sein Herz bleibt uns zugewandt. So wird der Fluch im Rahmen des Bundes paradoxerweise zum Werkzeug der Gnade. Wo Gott den Konsequenzen des Abfalls Raum gibt, entlarvt er die Lüge der Götzen und der eigenen Selbstständigkeit. Die schmerzhaften Erfahrungen des Volkes und oft auch unsere eigenen legen offen, dass andere Sicherheiten letztlich nicht tragen. Darin liegt eine tiefe Hoffnung: selbst dort, wo Gott hart erscheint, bleibt er der, der seinen Willen für immer nicht ändern wird und seine Verheißungen nicht zurücknimmt. Wer das im Rückblick erkennt, kann in den ernsten Worten der Schrift nicht nur Drohung hören, sondern den Ruf eines Vaters, der nicht loslässt. Diese Sicht schenkt Ehrfurcht, aber auch Frieden: wir sind einem Gott ausgeliefert, der es sich selbst verbietet, uns gleichgültig zu behandeln. Jehova wird den Regen deines Landes in Staub und Asche verwandeln, vom Himmel wird er auf dich herabkommen, bis du vernichtet bist. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes über die, die gefallen sind, Strenge über dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Die harten Worte von Gericht und Fluch müssen nicht in Angst treiben, sondern können in eine ehrfürchtige Gelassenheit führen. Wenn Gottes Strenge ein anderer Ausdruck seiner Treue ist, tragen auch seine schweren Maßnahmen eine gute Absicht in sich. Dann wird es möglich, das eigene Leben nicht nur nach Phasen sichtbaren Segens zu beurteilen, sondern auch Zeiten der Erschütterung als Teil seiner erziehenden Liebe zu verstehen. Das nimmt der Züchtigung nicht den Schmerz, aber es bewahrt davor, Gottes Herz zu verkennen, und öffnet einen Raum, in dem selbst die dunklen Abschnitte der Geschichte in eine tiefere Hoffnung eingebettet sind. Vom Ende dieses Zeitalters her denken: Hoffnung für Israel und die Gemeinde. Die langen Linien der Prophetie spannen den Bogen von 5. Mose bis in das letzte Kapitel der Weltgeschichte. Was dort als Fluch und Züchtigung über Israel angekündigt wird, findet seine Fortsetzung in den Weissagungen Daniels und in den Worten Jesu. Daniel 9, 24, 27 legt einen Zeitrahmen von 70 Wochen über das Volk und die heilige Stadt. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Ein großer Teil dieser Wochen ist bereits vergangen, doch eine letzte Woche steht noch aus, die Zeit, in der Israel durch tiefe Züchtigung hindurchgeht, bis es seinen Messias erkennt. Jesus nimmt diese Perspektive auf, wenn er sagt: Denn ebenso wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird das Kommen des Sohnes des Menschen sein. Die Wiederkunft Christi ist nicht losgelöst von der Geschichte Israels, sondern der Punkt, an dem Gottes Regierungswege mit diesem Volk und mit den Nationen sichtbar ans Ziel kommen. Diese Züchtigung wird während der großen Trübsal stattfinden, die die zweite Hälfte der letzten der 70 Wochen in Daniel Kapitel 9 Verse 24 bis 27 bildet. Jede Woche steht für 7 Jahre. Die ersten 7 Wochen, also 49 Jahre, waren dem Wiederaufbau des alten Jerusalem gewidmet. Die folgenden 62 Wochen erstreckten sich vom Wiederaufbau Jerusalems bis zum Tag der Kreuzigung Christi. Zwischen dem Ende der 69. Woche und dem Beginn der 70. Woche liegt eine lange Zeitspanne, das Zeitalter der Gnade, zugleich das Zeitalter der Gemeinde. dass zwischen der 69. und der 70. Woche eine lange, offene Zeitspanne liegt. Das Zeitalter der Gnade, das Zeitalter der Gemeinde, bedeutet nicht, dass Gott seinen Plan mit Israel aufgegeben hätte. Im Gegenteil, die Gemeinde wird in diese Geschichte hineingenommen, ohne sie zu ersetzen. Sie lebt in derselben Spannung von Gnade und Regierung, von Verheißung und Züchtigung. Gottes Treue zu seinem Volk Israel ist ein Spiegel seiner Treue zur Gemeinde, er lässt kein Versprechen fallen, auch wenn er durch Gerichte hindurchführt. Wer vom Ende dieses Zeitalters her denkt, lernt die Gegenwart anders zu gewichten. Weder aktuelle Krisen noch Phasen relativer Ruhe sind das Letzte, entscheidend ist, dass Christus der Herr der Geschichte ist, der seine Braut bereitet und Israel nicht aus seinem Blick verliert. Diese Sicht kann vor falschen Sicherheiten bewahren, etwa vor der Erwartung dauerhaft stabiler Verhältnisse und zugleich jede Angst vor der Zukunft relativieren. Denn derselbe, der in Strenge richtet, ist der, der mit Macht und Liebe wiederkommt. Für den Glaubenden heute entsteht daraus eine eigentümliche Mischung aus Nüchternheit und Hoffnung. Nüchternheit, weil die Schrift deutlich macht, dass das Ende dieses Zeitalters von Erschütterungen, Täuschungen und großer Trübsal geprägt sein wird. Hoffnung, weil sich gerade darin die Zuverlässigkeit Gottes zeigt, kein Wort fällt zu Boden, weder das Warnende noch das Tröstende. Im Blick auf Israel wird sichtbar, wie Gott über Jahrhunderte hinweg an einem widerspenstigen Volk festhält, im Blick auf die Gemeinde wird spürbar, wie er auch durch Krisen hindurch an seiner Braut arbeitet. Wer sich innerlich an den Kommenden bindet, findet eine Freiheit, in der Gegenwart wach und treu zu leben, ohne an ihr zu kleben. Die Zukunft gehört nicht den Mächten der Verblendung, sondern dem Sohn des Menschen, dessen Kommen den Himmel durchleuchtet wie ein Blitz. Diese Aussicht kann leise, aber nachhaltig Mut machen, unser Weg ist Teil einer Geschichte, deren Ende bereits in der Hand des Wiederkommenden liegt. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Aus der Perspektive des Endes zu leben bedeutet nicht, in Spekulation über Zeitabläufe zu versinken, sondern im Bewusstsein zu stehen, dass die Geschichte auf eine reale Begegnung mit Christus zuläuft. Israels bewahrte und zugleich züchtigende Geschichte legt Zeugnis davon ab, wie ernst Gott seine Zusagen nimmt. Wer sich davon prägen lässt, muss weder vor zukünftigen Erschütterungen verzweifeln noch in gegenwärtigem Wohlstand einschlafen. Es wächst eine gelassene Wachsamkeit, die Tage sind kostbar, aber nicht bedrohlich, die Zukunft ist ernst, aber von einer treuen Hand gehalten. In dieser Haltung lässt sich hoffen, ohne auszublenden, und nüchtern sein, ohne zu verhärten. Herr Jesus Christus, du heiliger und treuer Gott, vor deiner Strenge erschrecken wir und vor deiner Gnade staunen wir. Danke, dass du dein Volk Israel trotz aller Wege der Züchtigung nicht aufgibst und dass du auch uns in deiner Liebe erziehst, statt uns loszulassen. Schenke uns ein Herz, das deine Stimme liebt, dein Wort ernst nimmt und sich nicht von den Götzen dieser Zeit binden lässt. Richte unseren Blick weg von unserer eigenen Sicherheit hin zu dir, dem Herrn der Geschichte, der wiederkommen wird, um dein Volk zu vollenden. Lass uns in der Hoffnung leben, dass deine Gnade stärker ist als unser Versagen und dass deine Pläne mit Israel und mit der Gemeinde gewiss ans Ziel kommen. Bewahre uns darin in der Ehrfurcht vor dir und in der Freude an dir. Amen.